Heute Morgen predige ich über Jakobus 5, Vers 13 bis 16. Jakobus 5, Vers 13 bis 16. Leidet jemand unter euch Ungemach, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, so lasse er die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen? Und sie sollen über ihm beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufstehen lassen, und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. So bekennet nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Viel vermag die Bitte eines Gerechten in ihrer Wirkung. Jesus hat viele Namen, einer davon ist Heiland. Ist vielleicht mehr ein Name, den Ältere unter uns schätzen oder kennen. Da steckt das Wort Heil drin. Unser deutsches Volk hat ja Erfahrungen mit dieser Vokabel Heil, allerdings in Verbindung mit einem Namen, der Unheil brachte. Heil bedeutet, dass etwas ganz wird, dass Harmonie entsteht, die bleibt. Der Name Heiland bedeutet, dass Jesus uns nach Körper, Seele und Geist heilen möchte und auch kann. Inwieweit er das wird, ist immer eine Frage der Beziehung zu ihm und seines Planes. Die meisten Leute suchen eine körperliche Heilung, weil das ist, was einem am ehesten in die Augen fällt und sehr unangenehm sein kann, wenn man spürt, da läuft irgendetwas nicht. Wichtiger ist Gott wahrscheinlich die Heilung der Seele. Das heißt, dass diese Persönlichkeit den Heiland im Herzen hat und von innen her Veränderung erfährt, weil das etwas ist, was bleibt, sogar über die letzte Grenze des Todes hinaus, während der Körper ja irgendwann sterben wird. Meistens in Verbindung mit irgendeiner Krankheit. Die Heilung des Geistes bedeutet, dass meine Beziehung zu Gott geheilt wird, denn der Geist ist ja Sitz meines Gottesbewusstseins, dass mir die Gegenwart Gottes in meinem Leben ganz neu bewusst wird durch den Glauben an Jesus. Unsere Gesellschaft krankt an vielen Dingen. Martin Luther sagte mal, wenn man den Glauben zur Tür rauswirft, dann steigt der Aberglaube zum Fenster hinein. Wir führen gerade so eine Aktion durch, neue Schritte. Sie sehen, dass da an der Wand noch hängen. Das wird den ganzen Oktober über weitergehen, wo wir Leute anrufen, einige tausend Evangelische hier am Ort, um mit ihnen kurze Kontakte zu haben. Vielleicht wurden auch manche von ihnen angerufen oder werden es noch. Wir wollen ihnen ein Taschenbuch schenken und dabei sind wir auch verschiedentlich auf Leute getroffen, die sagten, nee, vielen Dank, brauche ich nicht. Ich habe so meine esoterischen Erfahrungen. Das heißt, irgendwelche Jenseitserlebnisse, mediale oder welche auch immer geartete Art. Früher sagte man dazu Aberglauben, aber das ist ein veraltete Vokabel, heute nennt man das Esoterik. Klingt dann etwas besser und heilsamer, denn in dem Wort Soter steckt eigentlich das Wort Heil drin. Soter heißt Heil. Und Esoterik heißt also eine geheime Heilslehre, die einem irgendwie weiterhilft. Solche Leute treffen wir am Telefon auch, die dann sagen, nee, vielen Dank, ich habe eigentlich was Besseres als ihr. Mir geht's gut. Meine Erfahrung ist die, dass Aberglaube und Esoterik auf Dauer gesehen immer in Angst hineinführt. Ich wiederhole das. Meine Beobachtung ist die, dass Aberglaube und damit auch Esoterik auf Dauer gesehen immer in Angst hineinführt, in eine Lebensangst, manchmal sogar in richtige Angstzustände, wo die Leute nicht mehr ein- noch auswissen. Vor allen Dingen dann, wenn sie am Anfang, gewöhnlich nicht, aber wenn sie ein bisschen weiterkommen in dieser Bewegung, merken sie, dass das nicht nur ein Geschenk ist für ihr Leben, sondern oft auch eine tiefe Verstrickung. Hier in Jakobus, was er seinen Freunden schreibt in der Gemeinde, handelt von Krankheit. Ich vermute, dass heute Morgen sicher etliche unter uns sind, die vorübergehende oder auch bleibende Krankheiten haben. Und hier heißt es klar, Krankheit führt zum Gebet. Das heißt, wenn jemand krank ist, soll er beten. Und wenn ihm das alleine zu wenig ist, soll er andere hinzuholen, die mit ihm oder für ihn beten. Hier werden diese anderen Älteste genannt. Älteste kann man doppelt verstehen. Älteste können die Vorsteher einer Gemeinde sein oder einfach auch alte Leute, die zum Beten besonders geeignet sind, weil sie viel Zeit haben, eine hohe Lebenserfahrung und manchmal auch ein wachsendes Vertrauen zu Gott. Krankheit wurde früher oft Heimsuchung Gottes genannt. Heimsuchung heißt, dass einem jemand zu Hause aufsucht, um Kontakt zu haben mit einem. Das heißt, Gott hat in solchen Zeiten oft Besonderes mit Menschen vor. Und er möchte nicht nur den Körper heilen, sondern mehr. Bei Petrus war mal Jesus mit seinen Freunden zu Besuch, also ungefähr mindestens 12, 13 Personen. Und die Schwiegermutter von dem Petrus war krank. Jesus ging dann hin, er heilte sie und das heißt, sie stand auf und diente ihnen. Das heißt, diese Frau wurde nicht gesund, um zu sagen, ich bin jetzt gesund, Jesus hat mich geheilt, das ist ein toller Mann, der das kann, sondern sie wurde gesund, um Jesus zu dienen. Und das ist die Frage, wozu werden wir geheilt? Nur um sagen zu können, ich bin geheilt und jetzt kann ich mein Leben so fortsetzen wie vorher? Oder verstehe ich das, dass Gott mich heilt, damit ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle? Viele Leute wollen nur ihre Not loswerden an Gott. Sie beten und ich habe schon viele getroffen, die sagen, ich habe gebetet und es hat nichts genützt. Und die sind dann bitter geworden über ihre Schwierigkeit. Gott möchte nicht unsere Not haben, er möchte unser Leben haben. Und wenn er uns heilt, dann möchte er nicht nur sagen, ich habe dich geheilt, sondern ich habe dich geheilt, damit du frei bist, mir zur Verfügung zu stehen. Das übersehen viele Leute, sie wollen nur ihre Heilung. Gott möchte immer mehr, er möchte, dass Menschen ihm zur Verfügung stehen. Diese Schwiegermutter des Petrus hat das begriffen. Krankheiten können Zeiten der Heimsuchung sein, wo Gott besonders segnet. Ich denke an einen Pfarrer meiner Gemeinde von früher, der einen Herzinfarkt hatte und dann ein halbes Jahr aussetzen musste. Er hat hinterher sehr viel besser gepredigt als vorher. Er hat auch vorher gut gepredigt, aber es war viel besser als vorher. Ich denke an eine Frau, die sehr schwierig war, sehr unfreundlich und eine schwere Krankheitszeit durchmachte und hinterher war sie ganz freundlich. Das heißt, sie war es nicht, sie ist es. Ganz freundlich zu Menschen. Werdet ihr bitte so nett und würdet aufhören zu reden? Das wäre mir eine Hilfe. Vielen Dank. Ich denke an eine Frau, die dadurch verwandelt wurde, dass sie durch eine schwere Krankheit musste. Ich denke daran, dass manche, wenn er krank wird, seinen Ehepartner neu entdeckt, weil er feststellt, da ist ja jemand, an den kann ich mich halten, der steht auch noch in der Schwierigkeit zu mir. So dass eine Ehe neu in Gang kommt, sogar durch eine Krankheit. Es gibt viele Dinge dieser Art. Manche lernt Geduld, ein anderer bekommt neu die Möglichkeit einer stillen Zeit. Ich denke an jemanden, der mal für jemand hier in der Gemeinde gebetet hat und sagte, schenk demjenigen doch etwas Stille, dass er wirklich auch mal zur Ruhe kommt und auch mal dein Wort kennenlernt und das Gebet. Und dann hat dieser jemand, für den da gebetet wurde, sich das Bein gebrochen und lag ein Vierteljahr in Gips und hatte ganz viel Zeit. Da war der Beter ein bisschen betroffen, sagte, so hatte ich das eigentlich nicht gemeint, dass also derjenige so stillgelegt wird. Aber ich denke, es war trotzdem eine gute Zeit für denjenigen, auch wenn er einen Gips am Bein hatte und nicht so gut laufen konnte. Mancher lernt Verständnis für andere, das er bisher nicht hatte. Ein anderer lernt Danken, weil er feststellt, was ihm alles noch übrig bleibt oder was er wieder geschenkt bekommt, indem er gesund wird. Mancher wird auch nicht wieder gesund. Der muss einfach das tragen, was ihn begleitet. Auch der Paulus hatte scheinbar irgendeine Krankheit. Er sagt, dass ein Satansengel ihn ins Gesicht schlug und er Gott gebeten hat, es doch wegzunehmen, aber es verschwand nicht. Das heißt, er hatte irgendeine Behinderung, wir wissen nicht was, vielleicht irgendein Augenleiden, was er nicht los wurde. Aber Gott sagt, in den Schwachen bin ich mächtig. Das heißt, ich gebrauche dich so, wie du bist. Man kann persönlich beten, man kann auch andere hinzurufen. Man sollte Krankheit nicht als Strafe Gottes verstehen. Ich las vorhin Jesaja 53, Vers 5. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Das heißt, wenn Gott Sünde strafen wollte, dann hat er das getan, als Jesus starb. Deshalb muss ich nicht fragen, wofür straft mich Gott, weil die Strafe auf Jesus liegt. Das erklärt nicht jede Krankheit, die da ist. Manche wird schon eine Folge von Sünde sein. Eine Folge, manche. Zum Beispiel ein Jugendlicher sich falsch kleidet und seine Mutter sagt, zieh dich wärmer an. Und hinterher hat er dann irgendeine Erkältung, dann hat er sich das selbst eingehandelt. Oder wenn jemand in irgendeiner falschen Partnerschaftsbeziehung steht und Magenbeschwerden kriegt und dann eine Rollkur machen muss, um das wieder ein bisschen beizubügeln, dann ist es eine Folge seines falschen Lebensstiles, den Gott eigentlich gerne verändern möchte. Man kann persönlich beten, man kann gemeinsam beten und Gott heilt auch heute noch. Nicht alle, aber manchmal heilt er diesen und jenen. Ich will ein paar Beispiele bringen. Ich las gerade jetzt hier von einer Missionarin, die schrieb, sie erwähnt eine Kollegin, eine Missionsärztin, die über 10 Jahre lang an Multipler Sklerose litt. Trotz vieler Gebete wurde es immer schlimmer. Zuletzt konnte sie nicht mal mehr operieren, obwohl sie in ihrem elektrischen Rollstuhl das Krankenhaus und andere Häuser auf der Station erreichen konnte. Vor ungefähr 2 Jahren wurde ihr in der Stille durch ein Wort des Herrn klar, dass er sie heilen wollte. Ihr Hauptanliegen war, dass es nicht dramatisch und nicht in der Öffentlichkeit geschehen sollte. Der Herr erhörte ihre Bitte. Es dauerte etwa 2 Wochen, bis sie wieder ganz normal gehen konnte. Seitdem ist sie voll einsatzfähig, sie kann wieder bergsteigen und sie ist die beste Läuferin auf der Station. Multiple Sklerose gilt unter uns als unheilbar, soweit mir das bekannt ist, aber Gott ist größer und kann auch dort eingreifen, wo unsere Möglichkeiten zu Ende sind. Ich denke an eine Nachbarin, die wir früher hatten, eine ältere Dame, die eine sehr schlimme Tuberkulose hatte und die Ärzte hatten sie aufgegeben. Aber sie hatte diesen Bibelvers im Kopf von Jesus aus dem Johannesevangelium. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und obwohl sie die Ärzte reden hörten über ihren hoffnungslosen Fall, weil sie dachten, sie würde das nicht hören, wusste sie, Jesus wird eingreifen. Ich habe sie dann später zu Hause wieder getroffen, als sie wieder ganz gesund war und ihren Alltag wieder bewältigen konnte. Gott hatte sie geheilt. Ich denke an eine Christusträger-Schwester, die in Brasilien arbeitet unter Slum-Kindern, die mit Krebs hier nach Deutschland zurückkommen musste, hier behandelt wurde. Aber diese Slum-Kinder haben für sie gebetet, nicht nur einer, nicht nur zwei, sondern ganz viele. Und sie ist vor wenigen Monaten wieder völlig geheilt nach Brasilien zurückgekehrt und kann ihren Dienst dort weiter tun. Ja, ich denke auch an diesen und jenen hier in der Gemeinde, für den gebetet wurde, der daraufhin eine Besserung erfuhr, beziehungsweise ganz gesund wurde. Ich denke auch für diesen und jenen, für den wir gebetet haben und sogar extra getroffen haben, um für eine Person zu beten, und wo dann die Zuversicht aufhörte, dass er gesund würde, wo ich zumindest persönlich nicht mehr für jemand um Heilung beten konnte, sondern nur noch, dass Gott ihn durchbringt, ihn begleitet und behütet, bis er diese letzte Linie dann überschritten hat in der Führung des Herrn. Es ist sehr verschieden, was Jesus tut, aber er hat uns immer lieb. Heute gibt es sicher auch, nicht nur heute, auch früher schon, auch Krankheiten, die einfach Angriffe des Feindes sind. Also Leute, die in der Gemeinde mitarbeiten, die entdecken manchmal, dass plötzlich kurz vor so einem Einsatz irgendwas läuft gesundheitlich quer. Und jetzt ist die Frage, mache ich das, was ich geplant habe zu tun, oder lasse ich mich gesundheitlich aus der Bahn werfen? Und da müssen wir auch Angriffe des Feindes überwinden im Gebet. Bei der Heilung geht es sicher auch, hier heißt es ja auch, dass man Sünden bekennen kann und muss. Wenn eine Sünde im Hintergrund steht, ist es gut, sie zu bekennen, weil Jesus dann aufräumen und heilen kann. Manchmal steht keine Sünde im Hintergrund, hatten wir gesagt, da braucht man nichts bekennen, weil gar nichts dahinter ist, sondern nur beten, dass Gott weiterführt. Es gibt immer mehr auch okkulte Bindungen, ich sprach vorhin davon, die auch in Krankheiten führen, in körperliche Symptome, wo ganz merkwürdige Dinge auftreten, die man sich manchmal gar nicht erklären kann, wo die herkommen und die manchmal auch durch Ärzte nicht geheilt werden, sondern durch Gebet verschwinden oder wo Zwangshandlungen da sind, Angstzustände, die in Jesu Namen gelöst werden und dann auch weichen. Das wird immer stärker, klar, weil die Beschäftigung mit diesem ganzen komischen Bereich immer mehr zunimmt. Es geht darum, auch Sünden zu bekennen vor anderen Menschen. Steht hier, bekennet einander eure Sünden. Das heißt nicht, wenn jemand zu mir in die Seelsorge käme und mir sagt, was bei ihm nicht stimmt, dass ich jetzt ihm auch meinerseits sage, was vielleicht bei mir im Moment nicht in Ordnung wäre. Ich glaube nicht, dass das hier gemeint ist, sondern nur, dass jeder irgendwann mal einem anderen seine Sünde bekennen muss. Denn wenn ich jemand auf den Fuß getreten bin zum Beispiel, muss ich spätestens zu ihm hingehen und meine Sünde vor ihm bekennen und sagen, es tut mir leid, ich habe eingesehen, es war falsch. Manchmal muss man auch vor einem Seelsorger oder vor einem reifen Christen seine Sünden bekennen. Ich bekenne sie nicht ihm, ich bekenne sie Gott in seiner Gegenwart. und bitte ihn hinterher, mir die Vergebung Gottes zuzusprechen, sodass ich dieses Problem endlich einmal abhaken kann und sagen kann, das ist erledigt für mich. Manche kennen es unter dem Stichwort Beichte, etwas, was Menschen reinigt bis in die Tiefe hinein. Das ist sehr demütigend, Fehler vor Menschen zu bekennen. Vor Gott ist es ein bisschen leichter, scheint es, aber vor Menschen ist es sehr schwierig und sehr demütigend. Aber Gott hilft auch hier weiter. Bei dem Bekennen kann man sicher auch durch Bekennen auch Schaden anrichten. Das klingt jetzt wie ein Widerspruch. Ich denke, dass es nicht hilfreich ist, jedem Menschen alles zu erzählen, was mit einem nicht stimmt. Ja, dass man in einer Gemeinde Dinge erzählt, die Leute überhaupt nichts angehen. Was sollen die sich mit den Schwierigkeiten eines anderen belasten und vielleicht ihre Fantasie dann auf Reisen schicken, was da alles noch dahinter steht? Oder wenn irgendwo ein Ehebruch vorliegt, ist es vielleicht nicht ratsam, dem Partner alles zu erzählen, sondern nur anzudeuten, weißt du, da ist irgendeine Beziehung da gewesen, die aber jetzt abgehakt ist. Weil vielleicht mancher Partner das gar nicht vergeben kann. Er wäre dem nicht gewachsen, wenn er das Ausmaß erfahren würde. Man muss also überlegen, was Bekennen bedeutet und beinhaltet und wo Bekennen auch Schaden anrichten könnte, ohne wirklich Heilung zu bringen. Das ist ein heikler Bereich, aber Gott kann da Weisheit geben und Heilung und das ist sicher sehr wichtig. Hier heißt es, dass man auch Älteste rufen darf, die über einem beten. Das ist mir bisher erst zweimal passiert in meinen 20 Jahren Dienst als Pfarrer. Als jemand mich gerufen hat, zusammen mit einem anderen, sagte, ich hätte gerne, dass sie über mir beten und mich im Namen des Herrn mit Öl salben. Das haben wir getan, zu zweit, haben gebetet. In beiden Fällen wurde derjenige nicht in dem Sinne sofort gesund, sondern es ging ihm nur besser. Aber wir haben uns darüber gefreut, weil es ein Zeichen des Vertrauens ist, nicht zu dem Pfarrer, sondern ein Zeichen des Vertrauens zu Gott, dass er auf dem Weg, den er hier in Jakobus beschreibt, dass man Älteste rufen kann, auch heute noch wirkt. In der katholischen Kirche ist das bekannt als die sogenannte letzte Ölung, die seit etwa 1100 Jahren so eine Art Sterbesakrament, umfunktioniert wurde. In den letzten 10 bis 20 Jahren gibt es da auch ein Umdenken, das immer mehr Priester verstehen, das ist keine Ölung zum Tod, sondern hier steht, man soll Kranke salben, damit sie wieder gesund werden, sodass sie auch das etwas anders handhaben. Denn die Bibel sagt ja, dass es eine Hilfe ist zum Leben. In dem Psalm 23 heißt es, du salbst mein Haupt mit Öl. Das ist ein Bild, wie ein Hirte ein verletztes Schaf behandelt, um ihm zur Heilung zu verhelfen. Das finde ich gut, dass Gott unser Haupt mit Öl salbt, dass er hilft, Heilung zu erfahren. Das Ganze hängt am Gebet. Hier heißt es, viel vermag die Bitte eines Gerechten in ihrer Wirkung. Jetzt wäre die Frage, was ist ein Gerechter? Ein Gerechter ist kein fehlerfreier Mensch, sondern jemand, der Jesus im Herzen hat und dadurch vor Gott in der richtigen Position ist. Ist ein Gerechter und wenn der betet, kann das ganz große Auswirkungen haben. Hier heißt es, der Elia hat gebetet und dann gab es 3,5 Jahre Trockenheit im Land. Dann hat er wieder gebetet und dann verschwand sie wieder und Gott segnete mit Regen. Wir haben gerade diese Aktion Neue Schritte und ich denke, das ist nicht nur ein Segen für die, die so ein Taschenbuch bekommen, sondern auch ein Segen für die, die mitarbeiten, weil sie herausgefordert sind, Gott zu vertrauen. Und unter anderem wird jeden Abend von einer Gruppe von Christen gebetet. Manchmal beten wir dafür, dass die Leitungen endlich wieder frei sind, dass man überhaupt Anschluss kriegt. Ein andermal, wenn jetzt schon der 3., 4., 5. unfreundliche Angerufene an der anderen Seite ist, dass doch Gott einfach den Stil verändert, den Kontakt verbessert und dann verändert er das. Oder wenn es gerade regnet und die Leute Bücher verteilen wollen, dass wir beten, dass es aufhört zu regnen, damit man im Trockenen diesen Dienst tun kann und dann hört es auf zu regnen. Ich denke, dass Gott Gebete erhört und freue mich darüber. Christen sollten mehr beten. Ich denke an einen bekannten Arbeiterführer, vielleicht kennt manche Ältere unter uns ihn noch. Stöcker hieß er, hat eine christliche Arbeiterpartei gegründet zu Beginn dieses Jahrhunderts. Und als er starb, sagte er, als Rückblick auf sein Leben, weniger arbeiten und mehr beten. Bei uns ist oft umgedreht, mehr arbeiten und weniger beten. Weniger arbeiten und mehr beten, sagte ein Mann, der die Arbeit lieb hatte und der für Arbeiter gelebt hat. Älteste sollen beten, ältere Menschen haben viel Zeit zum Beten, Das ist sicher sehr wichtig. Hier wird noch gesagt, die Leute, die sich hier wohlfühlen, sollen singen. In christlichen Gottesdiensten wird gesungen, zum Beispiel im Unterschied zur Synagoge, wo nicht gesungen wird. Die Juden haben aufgehört zu singen in diesen gottesdienstlichen Versammlungen, nachdem Jerusalem zerstört wurde. Christen singen, weil sie einen auferstandenen Herrn haben. Und hier heißt es, wenn jemand sich freut, soll er singen. Ich weiß nicht, welche Lieblingslieder der Einzelne hat. Es gibt ja Volkslieder, gibt aber auch geistliche Lieder, die etwas Wichtiges aussagen. Mir fiel auf, dass ich nicht nur singe, das heißt, oder irgendein Lied summe in Gedanken, wenn ich mich freue, sondern oft auch, wenn mir irgendwelche Schwierigkeiten begegnen, dass ich dann, ohne dass ich es gemerkt habe, anfange, ein Lied in Gedanken zu singen oder zu summen. Meistens dann mit einem passenden Text, irgendwas, was mich ermutigt, was die Richtung zeigt und was sehr gut ist für diese Situation. Lieder haben eine große Wirkung auf andere. Ich denke, als ich in einer Gruppe war, in der ich merkte, dass Jesus mehr ist als das, was ich bisher wusste, und ich dann später mein Leben Jesus anvertraut habe, da war ein Lied, was mich ganz besonders beeindruckt hat. Vielleicht kennt das manche, von Friedrich von Bodelschwingen, dem Gründer von Bethel. Das Lied »Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha« hat mich sehr bewegt, weil mein Herz damals Jesus eigentlich gar nicht gehörte. Ganz auf jeden Fall sowieso nicht. Und das Lied hat mich sehr bewegt und wurde für eine Zeit zu einer Art Lieblingslied. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah. Ich finde es gut, wenn wir in unseren Herzen singen, wenn wir Beter werden und Gott Heilung schenkt im persönlichen Leben. Und wenn er nicht heilt, dann wird er auch so zum Ziel führen, weil er weiß, dass wir das tragen lernen, was er uns auflegt. Gott ist treu, Jesus hat diesen Namen Heiland und wir dürfen dieses Heil erfahren, ganz besonders im Gebet. Hab Dank, lieber Herr, dass du dieser Heiland bist, dass du Körper, Seele und Geist heilst, auch Beziehungen heilst unter Menschen, dass du auf Gebet hin antwortest, darüber loben wir dich. Segne uns, dass dieses Vertrauen wächst und dich ehrt. Amen.